Schalter oder einen Trick?
Ach da, cool. Danke. Lesen wir einige Verse heute Nachmittag aus dem Buch Hiob aus Kapitel 1 und 2. Erstmal aus Kapitel 1, ab Vers 1. Es war ein Mann im Land Uz, sein Name war Hiob. Und dieser Mann war vollkommen und rechtschaffen und gottesfürchtig und das Böse meidend. Vers 4. Und seine Söhne gingen hin und machten im Haus eines jeden ein Gastmahl an seinem Tag. Und sie sandten hin und luden ihre drei Schwestern ein, um mit ihnen zu essen und zu trinken. Und es geschah, wenn die Tage des Gastmahls vorüber waren, so sandte Hiob hin und heiligte sie. Und er stand frühmorgens auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob sprach, vielleicht haben meine Kinder gesündigt und sich so in ihrem Herzen von Gott losgesagt. So tat Hiob alle Zeit. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor den Herrn zu stellen. Und auch der Satan kam in ihrer Mitte. Und der Herr sprach zum Satan, woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln auf ihr. Und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn seinesgleichen ist kein Mann auf der Erde, vollkommen und rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meidend. Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ist es umsonst, dass Hiob Gott fürchtet? Hast nicht du selbst ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingezäunt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Aber strecke einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er sich nicht offen von dir lossagen wird. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur nach ihm strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging von dem Angesicht des Herrn weg. Und es geschah eines Tages, als seine Söhne und seine Töchter im Haus ihres erstgeborenen Bruders aßen und Wein tranken, da kam ein Bote zu Hiob und sprach, die Rinder pflügten und die Eselinnen weideten neben ihnen. Da fielen Sabäer ein und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwertes. Und ich bin gekommen, entkomme nur ich allein, um es dir zu berichten. Dieser redete noch, da kam ein anderer und sprach, Feuer Gottes ist vom Himmel gefallen und hat das Kleinvieh und die Knechte verbrannt und sie verzehrt. Und ich bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Dieser redete noch, da kam ein anderer und sprach, die Chaldäer haben drei Abteilungen gebildet und sind über die Kamele hergefallen und haben sie weggenommen und die Knechte haben sie mit der Schärfe des Schwertes erschlagen. Und ich bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Während dieser noch redete, da kam ein anderer und sprach, deine Söhne und deine Töchter aßen und tranken Wein im Haus ihres erstgeborenen Bruders. Und siehe, ein starker Wind kam von jenseits der Wüste her und stieß an die vier Ecken des Hauses. Und es fiel auf die jungen Leute und sie starben. Und ich bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Da stand Hiob auf und zerriss sein Gewand und schor sein Haupt. Und er fiel zur Erde nieder und betete an. Und er sprach, nackt bin ich aus meiner Mutterleib gekommen, und nackt werde ich dahin zurückkehren. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Bei all diesem sündigte Hiob nicht und schrieb Gott nichts Ungereimtes zu. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor den Herrn zu stellen. Und auch der Satan kam in ihrer Mitte, um sich vor den Herrn zu stellen. Vers 6. Und der Herr sprach zum Satan, siehe er, das ist Hiob, ist in deiner Hand, nur verschone sein Leben. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn weg, und er schlug Hiob mit bösen Geschwüren von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel, und er nahm eine Tonscherbe, um sich damit zu schaben, und er saß mitten in der Asche. Da sprach seine Frau zu ihm, Hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Sage dich los von Gott und stirb. Und er sprach zu ihr, du redest, wie eine der Türinnen redet. Wir sollten das Gute von Gott annehmen und das Böse sollten wir nicht auch annehmen. Bei all diesem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Und die drei Freunde hörten all dieses Unglück, das über ihn gekommen war. Und sie kamen, jeder aus seinem Ort, Eliphas, der Temaniter, und Bildad, der Schuchiter, und Zophar, der Naamathiter. Und sie verabredeten sich miteinander zu kommen, um ihm ihr Beileid zu bezeugen und ihn zu trösten. Und sie erhoben ihre Augen von fern und erkannten ihn nicht. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten, und sie zerrissen jeder sein Gewand und streuten Staub auf ihre Häupter himmelwärts. Und sie saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte, und keiner redete ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Soweit einmal das Wort Gottes. Dieses Buch Hiob ist ja wahrscheinlich das älteste Buch, das wir in der Bibel überhaupt haben. Mehr möchte ich jetzt dazu gar nicht sagen, weil das Thema heute Nachmittag, also in der zweiten Stunde sein wird. Aber es ist gleichzeitig auch eines der interessantesten, vielleicht auch eines der schwersten Bücher im Alten Testament. Denn wir haben in diesem Buch kaum Handlung, dafür sehr viele Gespräche. Wenn man dieses Buch grob einteilen würde, dann könnte man sagen, in Kapitel 1 und 2 und in dem letzten Kapitel, da haben wir sozusagen den Rahmen der Handlung um dieses Buch. Nämlich das, was wir hier gerade gelesen haben, dieses Leid, was Hiob widerfahren ist. Und ganz am Ende in diesem Buch, da sehen wir, dass nachher seine Freunde kommen und dass Gott ein Opfer dargebracht wird. Alles, was zwischen diesen Versen steht, zwischen diesen drei Kapiteln, das sind dann im Endeffekt Reden, die stattfinden werden. Also wenn man dieses Buch einteilt, haben wir in Kapitel 1 und 2, wie gesagt, das Leiden Hiobs, diesen Teil der Handlungen. Und dann kommen zuerst, drei Gesprächsrunden zwischen Hiob und seinen drei Freunden. Anschließend kommt Eliphas hinzu und hält eine längere Rede an Hiob. Und am Ende ist es Gott selbst, der spricht. Und dann kommt eben dieses letzte Kapitel, wo anschließend noch ein Opfer oder Opfer dargebracht werden. Das ist mal ganz grob, eine ganz grobe Einteilung dieses Buches, so ein Rahmen, der uns ein klein wenig von diesem Buch beschreibt. Heute soll es um diese ersten beiden Kapitel gehen, wo wirklich Handlung da ist. Und zwar Kapitel, die zwei verschiedene Orte haben, wo sie stattfinden. Zum einen auf der Erde. Das haben wir zum Beispiel in den Versen 1 bis 4. Wir haben das auch anschließend von Vers 13 bis Vers 22 und auch später ab Vers 8 in Kapitel 2 bis zum Ende zu Vers 13. Aber zwischendurch haben wir dann auch Szenen oder Geschehnisse, die im Himmel stattfinden, nämlich von Vers 6 bis Vers 12. Und das gleiche auch in Kapitel 2 von Vers 1 bis Vers 7. Das heißt, wir haben zwei verschiedene Orte hier in diesen ersten beiden Kapiteln, wo wir einen kleinen Einblick bekommen, was geschieht. Dieses Buch an sich beginnt mit einem Hiob, ohne dass er uns besonders vorgestellt wird. Ja, wir erfahren ganz wenige Dinge in diesen ersten Versen. Wir erfahren, dass dieser Mann sehr reich war, ich habe das nicht gelesen, dass sein Besitz aus 7000 Schafen, 3000 Kamelen, 500 Jochrinder und 500 Eselinnen bestand, dass er auch sehr, sehr viele Diener hatte und dass er einer der größten Männer des Ostens gewesen ist, wie Vers 3 endet. Und dieser Mann war größer als alle Söhne des Ostens. Das heißt, hier wird uns ein klein wenig dieser äußere Reichtum dieses Mannes beschrieben. Aber gleichzeitig, und das ist Gott wohl so wichtig, dass er das auch zuerst erwähnt, kriegen wir am Ende von Vers 1 einen kleinen Eindruck über sein praktisches Leben. Er war vollkommen. Das heißt natürlich nicht, dass er sündlos gewesen ist. Das sehen wir auch am Ende dieses Buches, dass auch Sünde im Leben von Hiob gewesen ist, wie es natürlich keinen einzigen Menschen hier auf dieser Erde gibt, der sündlos ist. Mit Ausnahme sicherlich des Herrn Jesus, als er hier auf dieser Erde lebte, ja, der in allem geprüft worden ist, wie wir, ausgenommen die Sünde. Oder von dem es auch heißt, dass er keine Sünde tat, in dem keine Sünde war, der Sünde nicht kannte. Aber das war ganz klar die einzige Person, die jemals auf dieser Erde lebte und leben wird, der vollkommen ohne Sünde war. Für alle anderen, für alle Menschen gilt das nicht. Ja, jeder Mensch wird schon in Sünde geboren. Und jeder Mensch tut auch Sünden in seinem Leben. Man braucht ja nur auf sein eigenes Leben zu gucken. Und so war sicherlich auch Hiob jemand, der auch seine Fehler und seine Schwächen hatte. Trotzdem heißt es eben, dass er vollkommen war. Aber das bezieht sich sicherlich mehr auf diese äußere, auf diese praktische Seite seines Lebens, dass er wirklich versuchte, Gott in einer Vollkommenheit, in Treue zu dienen. Er war rechtschaffen, er war ehrlich, er war gottesfürchtig, was nicht heißt, dass er Angst vor Gott hatte, aber dass er Angst hatte, etwas zu tun, wodurch Gott verunehrt würde. Und er war gleichzeitig, wie es auch noch heißt, das Böse meidend. Also man merkt, dass Hiob hier vorgestellt wird als jemand, der wirklich versuchte, treu seinen Weg zu gehen. Noch einmal auch mit seinen Schwächen, auch mit seinen Fehlern, im Endeffekt wie du und ich auch. Das ist hier diese Person und gleichzeitig wird uns gezeigt, dass er insgesamt 10 Kinder hatte, 7 Söhne und 3 Töchter und dass es eben ein sehr reicher Mann gewesen ist. Das ist mal so dieser erste Teil hier in diesem Abschnitt. Und hier wird uns überhaupt noch nicht beschrieben, warum Gott das alles aufzählt. Das erfahren wir eigentlich erst in den nächsten Versen. Und dann erfahren wir auch, was das grundlegende Thema dieses Buches ist. Man könnte fast sagen, das ist das Rätsel des Leidens. Oder das ist die Frage, warum gibt es Leid auf dieser Erde? Und wie ist das überhaupt möglich, dass es Leid auf dieser Erde gibt, wenn Gott doch ein allmächtiger Gott ist und wenn Gott gleichzeitig ein Gott der Liebe ist? Ja, wenn Gott allmächtig ist, und so wird er in diesem Buch ja vorgestellt, es gibt ja kein Buch im Alten Testament, wo der Name Gott der Allmächtige häufiger vorkommt als in diesem Buch. In diesem Buch kommt er sogar mehr als 50% aller Vorkommen haben wir hier in diesem Buch. Wir haben noch 6-7 Mal haben wir diesen Ausdruck noch im ersten Buch Mose und dann 2-mal in den Psalmen und nochmal im 4. Buch Mose und 2-3 Mal in den Prophetenbüchern. Aber hier haben wir über 40 Mal in diesem Buch den Namen Gott der Allmächtige. Und da muss man sich diese Frage stellen, wie ist das möglich, dass es hier ein solches Leid gibt, wo Gott doch allmächtig ist. Allmächtig heißt doch, dass er im Endeffekt jedes Leid hinwegtun kann, dass er alle Schwierigkeiten, alle Probleme hinwegtun kann. Und wie kann ich das Ganze dann noch verstehen, wenn ich gleichzeitig weiß, dass Gott ein Gott der Liebe ist? Das ist also eine topaktuelle Frage. Und vielleicht ist das gerade das Interessante, dass in diesem ältesten Buch genau diese Frage behandelt wird, als wenn Gott zeigen würde, diese Frage, die geht durch sämtliche Generationen hindurch, die geht durch sämtliche Zeitalter hindurch, die durchzieht sich eigentlich durch die gesamte Menschheit. Diese Frage, warum gibt es Leid? Und wer jetzt erwartet, dass er in diesem Buch eine Antwort finden würde, er wird am Ende vielleicht enttäuscht sein, denn gerade in diesem Buch bekommen wir keine direkte Antwort auf diese Frage. Wir bekommen in diesem Buch keine Antwort auf die Frage, warum gibt es Leid? Warum gibt es diese ganzen Schwierigkeiten und Probleme auch in dem persönlichen Christenleben von Menschen? Dieses Wort schweigt zu dieser Antwort. Und ich glaube, die Antwort, die konnte Gott hier noch gar nicht geben, denn die Antwort, die können wir eigentlich nur verstehen, wenn wir zum Kreuz von Golgatha blicken, wo wir tatsächlich sehen, dass Gott vollkommen Liebe und dass Gott vollkommen allmächtig ist. Ja, am Kreuz von Golgatha, da sehe ich die Allmacht Gottes, dass Gott im Endeffekt die Macht hatte, meine Sünden auf seinen Sohn Jesus Christus zu legen. Und da sehe ich die unbeschreibbare Liebe Gottes, weil Jesus Christus dort am Kreuz für meine Sünden gestorben ist und dieses Gericht, was ich verdient habe, deswegen von Gott abgewendet werden konnte, weil ein anderer diese gesamte Strafe auf sich genommen hat. Also man wirklich verstehen möchte, dass Gott Liebe und allmächtig ist, dann wird man das sicherlich nicht verstehen, indem man auf sein eigenes Leben guckt, auf sein eigenes praktisches Leben. Dann kann man das nur verstehen, wenn man zum Kreuz von Golgatha guckt. Vielleicht noch ein Vers dazu aus dem Psalme, der uns das zeigt, aus Psalm 85. Und dann komme ich zurück zu diesen Versen, die wir gelesen haben. Das heißt in Psalm 85, Vers 11, und das ist genau das, was am Kreuz von Golgatha geschah: Güte und Wahrheit sind sich begegnet. Das ist das Liebe und Heiligkeit oder die Allmächtigkeit Gottes. Und Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Das ist das, was dort am Kreuz von Golgatha geschah. Noch einmal, als Gott in seiner Allmacht in der Lage war, die Kraft dazu hatte, meine Sünden auf seinen Sohn zu legen, und seine Liebe so unendlich groß war, dass ich deswegen nicht mehr unter diesem Gericht Gottes stehe, weil Jesus Christus in dieses Gericht gegangen ist. Das ist dieses Kreuz. Und das ist eigentlich die Grundlage dafür, dass wir wirklich dieses Buch hier verstehen können und dass wir auch verstehen können, warum es Leiden gibt. Natürlich kann man sagen, um den Glauben zu stärken. Natürlich kann man sagen, aus erzieherischen Gründen. Natürlich kann man sagen, weil vielleicht im Leben von einer Person Sünde gewesen ist. Man könnte jetzt viele Gründe anführen, aber eine pauschale Antwort, warum es Leid gibt, werden wir hier in diesem Buch nicht bekommen. Und auch warum Hiob durch solche Leiden gehen musste, ist etwas, was wir mehr so zwischen den Zeilen in diesem Buch erfahren. Nun, Hiob hat noch etwas getan in diesen Versen 4 bis 6. Er hat sich um seine Kinder gekümmert und trug auch Sorge für seine Kinder, auch zu einem Zeitpunkt, als sie schon längst erwachsen gewesen sind. Denn das, was diese Verse 4 und 5 uns hier zeigen, ist erstens, dass seine Kinder erwachsen waren zu diesem Zeitpunkt. Das zweite ist, dass diese Kinder untereinander sehr viel Kontakt und Gemeinschaft hatten. Und wenn einer von ihnen Geburtstag hatte, das ist wahrscheinlich die Bedeutung an seinem Tag, also immer an dem Tag dessen, der gerade einlud, es war wahrscheinlich sein Geburtstag, es gab deswegen eine Feier, kamen auch die 9 anderen Geschwister hinzu. Und was dann eben dort passierte, man sieht das ja, sie sandten hin und luden ihre 3 Schwestern ein, um mit ihnen zu essen und zu trinken. Und dieser Hiob hat das immer erfahren, dass dieses Gastmahl dort stattfand. Und das, was diesen Hiob jetzt auszeichnete, war, dass er zum gleichen Zeitpunkt, auch zu anderen Zeitpunkten, ein regelmäßiges Opfer für seine Kinder darbrachte. Und zwar ein Opfer nicht, weil er erfahren hatte, dass sie irgendeine Sünde getan hatten, sondern weil er Angst hatte, dass sie eine Sünde hätten tun können. Das ist das, was Vers 5 hier sagt. Er stand früh morgens auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob sprach, vielleicht haben meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt. So tat Hiob alle Zeit. Das heißt, das Interesse in dem Herzen dieses Mannes war, dass seine Kinder eben auch Gott nachfolgen sollten, wie das Hiob selbst auch tat. Und da er Sorge hatte, dass irgendwas vorfallen könnte, hat er zur Sicherheit hier ein Opfer dargebracht. Es war ein Brandopfer. Ich werde dann nachher noch kurz darauf zu sprechen kommen, weil das auch ein sehr markantes Kennzeichen ist, dass es in diesem Buch kein anderes Opfer gibt, außer Brandopfer, die dargebracht werden. Aber dieser Hiob tat noch etwas. Das haben wir auch ein klein wenig angedeutet in Vers 5. Er sandte hin. Und dieses Ersandte hin heißt nichts anderes, ich glaube, die Fußnote zeigt es auch, dass er jemanden schickte und dass er seine Kinder zu sich holen ließ. Das heißt, er hat erfahren, dass irgendeiner von ihnen eine solche Feier hatte, dass derjenige die anderen Geschwister auch eingeladen hatte. Und dann wollte doch Hiob mal so gerne wissen, was ist da eigentlich alles passiert und geschehen. Das waren erwachsene Kinder. Und dann sandte Hiob, der hatte schon eigene Häuser, und dann sandte Hiob hin und dann ließ er diese Kinder zu sich holen. Und dann mussten diese Kinder im Endeffekt ihrem Vater erzählen, was sie da gemacht hatten. Das zeigt uns schon, wie das in dem Herzen von diesem Hiob aussieht. Und dass er wirklich Interesse daran hatte, dass diese Kinder auch Gott treu nachfolgten. Also ich finde das schon hier bemerkenswert. Ja, dem waren also seine Kinder nicht egal, obwohl sie längst aus dem Haus waren. Er hatte immer noch großes Interesse an ihnen. Also dieses Hinsenden, ja, die Fußnote, sagt es auch Fußnote 4, er ließ sie holen. Er schickte einen Boten und dann mussten die Kinder bei ihm antanzen und mussten ihm erzählen, was da so auf dieser Feier alles gewesen ist. Muss man sich mal vorstellen, was in die heutige Zeit überträgt. Ja, Kinder sind vielleicht erwachsen aus dem Haus, man hört, die haben irgendeine Feier, dann schickt man einen Boten, lässt die Kinder mal kommen und fragt mal, ja, wie war das denn so? Tja, das war jedenfalls das Interesse, was in dem Herzen von Hiob gewesen ist. Jetzt gibt es einen kleinen Punkt hier zwischen den Zeilen, der ist vielleicht nicht ganz so positiv. Denn wir lesen nichts davon, dass Hiob ein Brandopfer für sich selbst opferte. Denn Hiob hätte genauso etwas tun können, was in seinem Leben nicht in Ordnung war. Nicht umsonst sagt David einmal, von verborgenen Sünden reinige mich. Und auch Psalm 19 am Ende geht in diese Richtung, dass es eben auch verborgene, unabsichtliche Sünden gibt. Vielleicht dachte Hiob ein klein wenig von sich, dass er damit nichts zu tun hat. Vielleicht ist das so ein kleiner Makel, den er in seinem Herzen hatte, dass er Sorge trug um seine Kinder, aber dass er sich eben nicht auch die gleiche Frage stellte für sein eigenes Leben. Und dass er nicht sagte, ich muss auch für mein eigenes Leben Gott solche Opfer darbringen, denn ich habe sicherlich auch Dinge, die nicht in Ordnung sind, auch wenn sie unabsichtlich sind. Ich sage, da steht hier nur zwischen den Zeilen. Aber es ist schon markant, dass hier ganz deutlich betont wird, dass Hiob das immer tat, alle Zeit, sagt Vers 5 am Ende, brachte er diese Opfer für seine Kinder dar. Aber wir lesen nicht von einem einzigen für sich selbst. Das nur einmal zwischen den Zeilen. Und wenn wir uns später, so Gott will, mal mit den Reden beschäftigen, die dort stattfinden, dann merkt man tatsächlich, dass auch diese Gesinnung ein klein wenig in seinen Reden wieder zu entdecken ist. Und dann geschieht hier ein abrupter Szenenwechsel. Ganz abrupt. Denn urplötzlich ist man ab Vers 6 im Himmel. Also eine ganz andere Situation. Und wir sehen im Endeffekt den Regierungsthron Gottes. Das heißt, wo Gott also seine praktische Regierung über diese Erde, über die Menschen, über alles ausübt. Und da merken wir, dass dort nicht nur Gott ist, sondern dass auch dort die Söhne Gottes Zugang haben. Und mit Söhne Gottes sind natürlich Engel gemeint. Nicht immer, wenn die Rede von den Söhnen ist, von den Söhnen Gottes ist, sind damit Engel gemeint. Aber manchmal ist es der Fall. Gerade im Alten Testament ist das sehr häufig der Fall, im Neuen Testament nicht unbedingt. Wenn allerdings die Einzahl benutzt wird, Sohn Gottes, dann sind damit nie Engel gemeint. Das heißt, lediglich, wenn es die Mehrzahl ist, dann können es Engel sein, wie das hier der Fall ist. Oder zum Beispiel 1. Mose 6, da sind es allerdings gefallene Engel. Ich glaube, die Verse 2 und 4. Ja, Vers 2, da sahen die Söhne Gottes, dass die Töchter der Menschen schön waren. Und auch in Vers 4, in jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch nachher, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen, da sind damit wohl gefallene Engel gemeint. Aber etwas deutlicher ist das sicherlich in Hiob 38, da haben wir diesen Ausdruck auch nochmal, wir haben ihn ja dreimal bei Hiob. Da ist die Rede, dass die Morgensterne jubelten. Und dann wird direkt der Bezug genommen auf die Söhne Gottes. Jetzt sehe ich gerade den Vers nicht. Vers 7, danke. Ja, Vers 7. Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten? Das war natürlich zu einem Zeitpunkt, als noch kein anderes Lebewesen erschaffen war. Da ist es klar, dass hier mit den Söhnen Gottes, dass damit die Engel gemeint sind. Es wird uns also hier in Kapitel 1, Vers 6 beschrieben, dass die Engel Zugang hatten zu diesem regierenden Thron Gottes. Und dann kam auch der Teufel, der Satan dazu. Als wenn das so ganz normal möglich wäre. Und auch der Satan kam in ihre Mitte. Das ist jetzt noch einmal so ein klein wenig diese geschichtliche Beschreibung hier. Also da ist dieser Regierungsthron Gottes, von wo aus er die Regierung über diese Erde ausübt. Dann kommen dort die Engel dorthin, die ja auch dienstbare Boten sind, die Gott auch benutzt, um bestimmte Dinge zu tun, die auch manchmal auf diese Erde gekommen sind, auch selbst zu einzelnen Gläubigen gegangen sind. Wir sehen das bei Lot in 1. Mose 19. Vorher in Kapitel 18 waren es drei Männer, die zu Abraham kamen. Und später lernen wir dann bei Lot in 1. Mose 19, dass zwei davon, ich sag mal, Engel gewesen sind. Und der dritte, eine besondere Person, was Abraham ja auch merkte, war im Endeffekt, ich sag mal, der Herr Jesus selbst in einer besonderen, offenbarten Person. Aber die Engel Gottes kamen zu diesem Thron und der Satan hatte auch Zugang dorthin. Und jetzt ist das Interessante, und das finde ich so interessant in diesen Versen, dass jetzt Gott derjenige ist, der jedes Mal dieses Gespräch beginnt. Wir würden vielleicht denken, dass hier der Teufel derjenige ist, der das Gespräch beginnt. Ja, der ja schon mal beschrieben wird als der Verkläger, der im Endeffekt die Gläubigen hier, ich sag mal, auch vor Gott verklagen möchte. Aber interessanterweise ist es Gott, sowohl in Kapitel 2 als auch in Kapitel 1 und das jedes Mal dreimal, wo Gott das Thema beginnt. Das erste Mal ist in Vers 7, dass der Herr dem Satan eine Frage stellt. Das heißt, da sieht man ganz klar, dass Gott hier diese ganze Gesprächsrunde startet. Und er fragt den Satan, woher kommst du? Schon interessant, ja, Gott wird uns hier vorgestellt als der Allmächtige in diesem Buch, der also auch alles weiß und der alle Dinge in seiner Hand hält. Und trotzdem beginnt er hier mit dieser Frage, woher kommst du? Dann kommt die Antwort von dem Teufel. Vom Durchstreifen der Erde und von Umherwandeln auf ihr. Er sagt, ich komme gerade von der Erde. Und ich habe mal geguckt, wen ich zu Fall bringen kann. Ich habe mal so ein bisschen mich mit dem beschäftigt und mit dem beschäftigt und habe überall mal versucht, so diese Herzen von Gott abzuwenden. Das ist eigentlich das, was hier steht. Das ist etwas vornehm ausgedrückt, aber wenn es heißt, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln auf ihr, heißt das eigentlich nichts anderes, um zu gucken, wen ich hier zu Fall bringen konnte. Und damit war die Frage Gottes beantwortet. Und jetzt beginnt der Herr schon wieder das Gespräch. Und jetzt fragt der Herr nicht mehr ganz allgemein den Teufel, wo kommst du her, sondern jetzt lenkt er den Blick des Satans direkt auf seinen Knecht Hiob. Und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn seinesgleichen ist kein Mann auf der Erde, vollkommen und rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meidend. Das heißt, hier ist es sogar Gott, der direkt den Blick des Teufels auf seinen Knecht Hiob lenkt. Es ist schon interessant, ja, dass hier diese ganze Handlung, die hier geschieht, die geht in der Tat als erstes von Gott aus. Das ist erstmal das, was wir hier sehen in diesen Versen. Es geht dann weiter. Wieder gibt der Teufel eine Antwort. Er sagt, ist es umsonst, dass Hiob Gott fürchtet? Hast du nicht selbst ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingezäunt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Aber strecke einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. ob er sich nicht offen von dir lossagen wird. Das zeigt uns zum einen, dass wir in der Hand Gottes geborgen sind. Ja, und wenn Gott seine Hand über uns hält, dass uns in der Tat nichts und niemand aus seiner Hand rauben kann. Und dass niemand in der Lage ist, uns irgendetwas zu tun. Und dass wir sicher sein können, dass wir unser Ziel in der Tat erreichen werden. Es ist hier wirklich, was der Teufel sagt, ich kann überhaupt nichts tun. Denn du hast diesen Mann eingezäunt. Du bist derjenige, der ihn hier beschützt und dann kann ich nichts machen. Es zeigt uns hier direkt in diesem Vers, wie das tatsächliche Kräfteverhältnis ist. Dass Gott in der Lage ist, alles zu tun und dass der Teufel zunächst einmal vielleicht meint, er hätte sehr viel Kraft. Er hat auch sehr viel Kraft. Aber nie mehr, als Gott ihm zusteht. Das ist das, was wir hier sehen. Aber dann sagt der Teufel, Gott, wenn du deine Hand von diesem Hiob mal wegziehst, diese Umzäunung lockerst oder irgendwie so durchlässig machst, dann werde ich ihn zu Fall bringen. Da wird man irgendwie direkt an 1. Mose 3 erinnert, dass Gott das erste Menschenpaar in den Garten Eden gesetzt hat, was auch wie eine Umzäunung drumherum gewesen ist. Ja, dieser besondere Platz auf dieser Erde, den Gott, wie das 1. Mose 2 uns zeigt, extra für den Menschen bereitet hat, passend für den Menschen gemacht hat. Wirklich so, dass der Mensch dort sich wohlfühlen kann und Gott dienen kann. Ja, seine Aufgabe war ja, dass er den Garten bewahren und bebauen sollte. Und er konnte all diese Dinge genießen, die Gott ihm gab. Und Gott gab ihm ein einziges Verbot, eine einzige Sache, die er nicht tun durfte, von der Frucht des Baumes zu essen. Und dann kam der Teufel. Und wir kennen die Begebenheit, wie er dann den Menschen zu Fall brachte. Nicht wahr? Hier sagt der Teufel, wenn ich das schon im Garten Eden geschafft habe, wie viel leichter schaffe ich das bei Hiob, wenn du deine Hand abziehst? Das ist das. Das ist eigentlich der Inhalt hier dieses Dialoges. Und dann passiert das, was für uns vielleicht etwas unerwartet ist, dass Gott darauf eingeht in Vers 12. Gott sagt zum Satan, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Aber er setzt ihm eine knallharte Grenze auf. Nur nach ihm strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn weg. Dieser Ausdruck ging weg, das ist eigentlich sehr vornehm übersetzt. Das heißt eigentlich, er zieht aus in den Kampf. Das wäre die wörtliche Übersetzung von diesem Ausdruck. Ja, es gibt so ein, zwei Stellen in Samuel, woanders, da heißt es auch, dass der Herr in den Kampf zieht. Das ist genau das gleiche Wort wie das, was hier benutzt wird. Das heißt, Satan zieht jetzt aus in diesen Kampf. Auf der einen Seite gegen Gott, auf der anderen Seite gegen Hiob. Aber ich denke, es ist schon erstaunlich, dass zum einen Gott derjenige ist, der dieses Gespräch mehrmals begonnen hat. Dass dann Gott derjenige ist, der dem Teufel hier tatsächlich freie Hand gibt. Aber dass er gleichzeitig dem Teufel auch gewisse Grenzen aufsetzt. Das heißt jetzt nicht, dass die Verantwortung hier bei Gott liegt. Gott sagt ja nicht zum Teufel, und jetzt mach mal das, was anschließend in den Versen 13 bis 19 beschrieben ist. Aber man sieht hier das Kennzeichen von dem Teufel. Ja, wenn man ihm im Endeffekt den kleinen Finger gibt, dann macht er das Größtmögliche, was möglich ist. Es hätte ja vielleicht völlig gereicht, wenn diese ersten Prüfungen stattgefunden hätten, die uns anschließend beschrieben werden. Aber hier finden vier verschiedene Prüfungen statt, die an Intensität zunehmen und die ohne Pause eine nach der anderen folgen. Das ist ja das, was hier diese Attacken auch so schrecklich machen. Es gibt nicht eine Sekunde Ruhepause dazwischen, sondern der Teufel, der fährt hier wirklich seine gesamte Macht auf, die er hat. Ich denke, das muss auch eine Warnung, sagen wir, für unser praktisches Leben sein. Noch einmal, wenn man dem Teufel so ein klein wenig Raum gibt, wenn man dem Teufel so den kleinen Finger reicht, das Ergebnis wird sein, dass er versucht, unser ganzes Herz in Besitz zu nehmen, dass er versucht, unser ganzes Leben in Beschlag zu nehmen, dass er versucht, uns völlig von Gott abzuziehen. Das ist das Bestreben, was der Teufel hat. Ja, Gott sagt einfach hier an dieser Stelle, oder Gott lässt es zu, dass der Teufel Hiob in einer gewissen Weise prüfen, versuchen kann. Aber der Teufel, der nimmt direkt den äußersten Rand der Grenze, der hier möglich ist. Wir merken das, wie das anschließend, ich kann jetzt ja hier nicht Wort für Wort betrachten bei zwei Kapiteln in einer Stunde, aber man sieht jetzt, wie das hier Schlag auf Schlag kommt. Und man merkt auch, wie interessant diese Verse 13 bis 19 aufgebaut sind mit einem Spannungsbogen. Denn das Ganze beginnt in Vers 13 zunächst einmal mit den Söhnen und mit den Töchtern. Die waren gerade im Haus ihres Erstgeborenen, der vielleicht an diesem Tag seinen Geburtstag feierte. Und man fragt sich in Vers 13, was soll diese Angabe an dieser Stelle? Wir wissen im Endeffekt, was jetzt parallel dazu passierte, nämlich dass Hiob seine Brandopfer opferte, falls seine Söhne sündigen sollten dabei. Denn noch einmal, Vers 5 sagt uns, so tat Hiob alle Zeit. Also mit Vers 13 haben wir jetzt hier so ein kleines Beispiel von dem, was in den Versen 4 und 5 beschrieben wird. Wir sind jetzt hier wieder mitten in einer Szene auf dieser Erde. Also auf der einen Seite war dort diese Feier bei dem Erstgeborenen. Sie aßen und sie tranken Wein. Die anderen Brüder und die Töchter waren eingeladen. Und dann lesen wir plötzlich nichts mehr von ihnen. Auf der anderen Seite gibt es diesen Hiob, der in seinem Haus gewesen ist. Und dann kommt urplötzlich ein Bote. Man merkt das hier noch nicht, aber dass der Teufel bewusst diesen Zeitpunkt gewählt hatte. Vielleicht musste er gar nicht allzu lange warten, denn das Kennzeichen von dem Teufel ist natürlich, dass er schnell handelte. Und so kam ein Bote zu ihm und sagte, was passiert, nämlich dass ein Volk kam, dieser Bär, dass sie im Endeffekt die Rinder und die Eselinnen wegnahmen und töteten gleichzeitig die Knechte mit der Schärfe des Schwertes. Ja, sie haben also im Endeffekt alles zerstört und der Teufel ließ im Endeffekt einen einzigen am Leben. Natürlich nicht, weil der Teufel so gnädig war, sondern weil der Teufel natürlich wollte, dass diese Botschaft jetzt an Hiob gelangt. Ja, dieser Mann rennt sofort zu Hiob und er sagt ja auch, ich bin wahrscheinlich deswegen übrig geblieben, ich allein, um es dir zu berichten. Also man merkt hier die Listigkeit des Teufels in dieser ganzen Handlung. Und er hat noch nicht ausgeredet. Da kam der Nächste und er spricht davon, dass Feuer Gottes vom Himmel fiel. Also vielleicht Blitze oder so etwas. Ich glaube Hiob 37, das muss ich mal eben gucken, haben wir so einen Hinweis dafür. Ja, Kapitel 37, Vers 11. Auch beläht er mit Wasser, fülle das Gewölk, breitet weithin aus seine Blitzwolken oder Lichtwolken, wie es die Fußnote sagt. Es geht also wahrscheinlich um irgendwelche Unwetter-Blitzeinschläge, die ein Feuer ausgelöst haben oder wie auch immer, was eben dafür sorgte, dass das Kleinvieh verbrannt und auch die Knechte verbrannt und verzehrt wurden. Und wieder hat im Endeffekt nur einer überlebt. Natürlich hat das auch eine geistliche Sprache. Ja, am Anfang diese Eselinnen und die Rinder dort, das waren Lasttiere. Ja, das ist diese Bedeutung in Vers 14. Das spricht davon, dass im Endeffekt ihm die Kraft genommen wurde. Das nächste, was wir dann eben haben mit dem Kleinvieh und den Knechten, das spricht schon in einer gewissen Weise von dem irdischen Besitz, den er hatte, der ihm hier jetzt auch genommen worden ist. Und dann war immer noch nicht Schluss, denn auch der hatte noch nicht ausgeredet. Dann kamen die Chaldäer. Die haben sich in drei Abteilungen geteilt, sagt Vers 17. Und dann sind sie über die Kamele hergefallen und haben sie weggenommen. Und die Knechte haben sie mit der Schärfe des Schwertes erschlagen. Und wieder ist nur einer übrig geblieben, um es Hiob zu berichten. Weil die Kamele, die sprechen von Sicherheit. Wenn man damals durch die Wüste reisen musste, dann konnte man es natürlich zu Fuß tun. Man konnte es auf verschiedene Tiere tun. Man konnte es auch auf Kamele tun, das war die sicherste Möglichkeit. Man saß sehr hoch, man konnte alles gut beobachten, wenn irgendein Feind kam. Man war auch sicher vor kleineren Tieren, die es dort gab. Es spricht einfach von der Sicherheit der Reise. Das heißt, das Dritte, was hier, ich sag mal, geistlich genommen, jetzt genommen wird, das ist, dass der Teufel hier die Sicherheit wegnimmt. Und am Ende nimmt er ihn natürlich dann in Vers 18. Und damit wird dieser Spannungsbogen geschlossen, denn dann ist wieder plötzlich die Rede von den jungen Leuten, die dort durch einen Sturm umgekommen sind. Und wieder war nur einer übrig, der das überlebt hat, und wieder mit dem gleichen Grund, um es dir, Hiob, zu berichten. Das heißt, innerhalb von wenigen Minuten hat Hiob im Endeffekt fast alles verloren, was er hatte. Und es gab zwischen diesen Botschaften nicht eine einzige Sekunde der Pause. Ja, das ist sicherlich das, was diese Prüfung hier noch schwerer macht. Zum einen diese einzelnen Schläge, aber dann, dass diese Schläge auch sofort kurz hintereinander kommen. Eigentlich direkt hintereinander. Vielleicht waren sie sogar fast gleichzeitig, nur dass die Boten unterschiedliche Zeit brauchten, bis sie bei Hiob waren. Ab Hiob erfuhr eine Botschaft direkt nach der anderen. Das ist sicherlich eine Prüfung, die wir uns im Endeffekt kaum vorstellen können, was das bedeutet. Und vielleicht hat man das manchmal auch in seinem Leben, auch wenn das nicht solche Prüfungen dieser Art sind, aber dass das nicht nur eine Schwierigkeit ist, die plötzlich da ist, dass das vielleicht nicht nur eine Sorge ist, die plötzlich da ist oder eine Not, sondern dann hat man gerade irgendeine negative Botschaft erfahren, sofort kommt die nächste und dann kommt wieder eine und man hat noch nicht einmal so richtig Zeit dazwischen, ich sag mal, zu verschnaufen, sondern das geht Schlag auf Schlag. Also man merkt, dass diese Prüfung hier aus verschiedenen Teilen besteht. Und wir haben das öfter in der Bibel, dass solche Prüfungen aus mehreren Abschnitten bestehen. Ich denke nur an Johannes 10, als Lazarus gestorben war. Auch das ist eine Prüfung, oder 11, die aus verschiedenen Zeitabschnitten besteht, die sogar unterschiedlich lang war. Diese Prüfung bei dem Tod von Lazarus, die dauerte ungefähr 10 Tage. Ja, man kann das sehen und man sieht, wie lange die für die Reise brauchten und so weiter. Will ich nicht jetzt weiter darauf eingehen. Aber diese ersten 5 Tage, ich sage mal, das war noch eine Zeit der Hoffnung, da war Lazarus krank. Aber dann kam der Zeitpunkt, wo Lazarus starb. Und dann kamen die zweiten 5 Tage und es war vom Prinzip her eine Zeit der Hoffnungslosigkeit. Ja, auch da ist das nicht eine Prüfung, die mal eben da war, sondern war das Kennzeichen dieser Prüfung, dass sie so lange dauerte und dass sie aus 2 Teilen bestand und dass sie im Endeffekt an Dramatik zunahm. Und trotzdem war man so lange in dieser Prüfung, bis der Herr selbst zu den beiden Schwestern gekommen war. Hier besteht die Prüfung darin, dass sie sehr intensiv ist und dass sie Schlag auf Schlag geht. Das ist im Endeffekt das, was der Inhalt dieser Prüfung ist. Und dann kommt die Reaktion von Hiob. Und die Reaktion von Hiob ist völlig anders, als der Teufel behauptet hat. Nicht umsonst wird der Teufel auch genannt als der Lügner. Ja, zum einen als der Mörder von Anfang, aber dann auch als der Lügner. Ja, der Mörder von Anfang, als Adam und Eva gesündigt hatten, als sie auf die Stimme des Teufels mehr gehört hatten als auf die Stimme Gottes, da war der Tod in der Welt. Von da an mussten die Menschen sterben, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Deswegen kriegt der Teufel auch dieses Kennzeichen, dass er der Mörder von Anfang ist. Aber er ist auch der Lügner, auch das sehen wir im Garten Eden, wenn er die Frage stellt, hat Gott wirklich gesagt? Und dann sogar noch das Wort Gottes verdreht. Aber wir haben das ja betrachtet. Und so lügt er hier auch. Denn er sagt in Vers 9, ist es umsonst, dass Hiob Gott fürchtet? Er sagt, Gott, Hiob fürchtet dich nur deswegen, weil du eine solche Mauer um ihn herum gebaut hast. Und jetzt kommt ein herrliches Ergebnis, warum Hiob tatsächlich Gott fürchtet. Nicht nur, weil diese Mauer da war, diesen Schutz, den Gott um Hiob drumherum gesetzt hat, sondern weil Hiob Gott liebte. Das war das Kennzeichen in dem Herzen von Hiob. Und das war der Grund, warum Hiob Gott fürchtete. Hier haben wir das gleiche Kennzeichen, was den Teufel durchweg kennzeichnet. Erstens, dass er ein Mörder ist. Hier sind Menschen durch seine Handlung ums Leben gekommen. Und gleichzeitig, dass er der Lügner ist. Denn Hiob war nicht deswegen nur treu, weil Gott eine Mauer um ihn herum machte, sondern Hiob war treu, weil sein Herz Gott liebte. Und deswegen setzte Gott eine Mauer um ihn. Das ist ein riesiger Unterschied. Und wir sehen das in Vers 20, in den folgenden Versen. Da stand Hiob auf und zerriss sein Gewand und schor sein Haupt. Und er fiel zur Erde nieder und betete an. Das ist das, was Hiob hier tat. Anbeten bedeutet, im Gebet etwas von der Größe Gottes aussprechen. Ja, wenn wir Gott anbeten, dann erzählen wir Gott etwas von seinem Sohn. Von den Herrlichkeiten und von der Größe seines Sohnes. Da geht es nicht um uns, da geht es nicht um all die Dinge, die Gott für uns und an uns getan hat. Da geht es um die Größe seines Sohnes. Und wenn hier Hiob, es heißt hier nun mal anbetet, dann spricht er von der Größe Gottes in so einer Lebenssituation. Nicht wahr, wenn das einzige Thema oder die einzige Antwort auf die Frage wäre, warum gibt es Leid, dass die Antwort ist, damit wir Gott anbeten, ich glaube, dann könnten viele Gläubige verzweifeln. Und ich wahrscheinlich auch, denn wir wird in einer solchen Situation zu einer Aussage kommen, wie es in Vers 21 steht. Also wenn das einzige Ziel und die einzige Antwort auf die Frage ist, warum gibt es Leid, dass wir anschließend sagen können, der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Ich denke, dann ist das etwas, ja, was eher zur Verzweiflung führen wird, weil sicherlich nicht alle Gläubige, wahrscheinlich nur sehr, sehr wenige, einen solchen Glauben haben, wie das hier bei Hiob gezeigt wird. Es gibt noch viele, viele andere Antworten auf diese Frage, warum gibt es Leid, die alle in diesem Buch nicht behandelt werden. Die wir finden, wenn wir die Bibel von der ersten bis zur letzten Seite lesen, dann finden wir viele, viele Antworten auf diese Frage, warum gibt es Leid. Aber es gibt keine Pauschalantwort. Und oft erfahren wir die Antwort gar nicht in unserem persönlichen Leben. Ja, wenn jemand durch Schwierigkeiten und durch Nöte geht und er stellt Gott die Frage, warum, wie oft bekommen wir keine Antwort auf diese Frage. Aber es sind die Lebenssituationen, wo wir drin sind. Hier bei Hiob wird an dieser Stelle eins klar, auch wenn Hiob das gar nicht wusste. Wir dürfen mal noch eins nicht vergessen. Das, was hier in den Versen 6 bis 12 beschrieben wird, dieses Gespräch zwischen dem Teufel und Gott, das wusste Hiob doch gar nicht. Wir stehen hinter der ganzen Geschichte. Wir kennen sogar das ganze Ende dieses Buches, dass Hiob anschließend reich gesegnet wurde von Gott, dass er das Doppelte von dem bekam, was er vorher hatte. Aber das wusste der Mann doch nicht zu diesem Zeitpunkt. Das wissen wir doch in der Regel auch nicht, wenn wir in Prüfungen drin stecken. Wir kennen doch das Ausgang der Prüfung gar nicht. Wir wissen doch gar nicht, was da für ein Gespräch bei Gott stattfand. Wir wissen doch oft gar nicht, warum und mit welchem Ziel Gott das getan hat. Dieser Hiob, der wusste das alles nicht. Man müsste diese Verse 6 bis 12 eigentlich streichen, wenn man sich ein klein wenig in die Situation von Hiob hineinversetzen möchte. Aber wir können es sowieso nicht, auch wenn wir es versuchen würden. Wir sind nicht in einer solchen Lebenssituation und wir können deswegen Hiob auch nicht verstehen und wir können auch nicht richtig mitfühlen mit Hiob. Wir sehen das später bei den drei Freunden, sie konnten es auch nicht. Vielleicht noch ein Vers, mal eben zwischendurch aus dem Hebräerbrief, wo wir nämlich diesen interessanten Ausdruck in den ersten drei, vier Kapiteln finden, dass es doch jemanden gab, der es verstehen kann und mitfühlen kann. Hebräer 2, Vers 18, worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er denen zu helfen, die versucht, die geprüft werden. Und die zweite Stelle in Kapitel 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten. Das heißt, denn wir haben einen hohen Priester, der vollkommen, der absolut, ist eine doppelte Verneinung, Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten. Das Wort Vermögen heißt können. Wir haben das nur dreimal im Hebräerbrief. Nur dreimal. Und da wird es bezogen auf den hohen Priester, der etwas zu tun vermag. Und das ist unser Herr als Mensch dort an dem Thron der Gnade. Der kann dich verstehen in deinen Lebensumständen. Der kann mit dir mitfühlen in deinen Lebensumständen. Weil der Herr selbst in allem geprüft worden ist, ausgenommen die Sünde. Ja, weil es nicht ein einziges Leid gibt, das der Herr nicht auch selbst getragen hat. Und deswegen kann er dich und mich vollkommen verstehen, kann voll mitfühlen und hat auch die Macht, die Allmacht, zu helfen, in solchen Situationen. Wir können das nicht. Wenn ein Bruder oder eine Schwester Not haben, Leid haben, in Sorge sind, wir können sie trösten, wir können sie besuchen, wir können ihnen praktisch helfen, wir können für sie beten, wir können ihnen ein Wort aus der Bibel vorlesen, aber wir können nicht vollkommen mitfühlen und wir können auch nicht so richtig verstehen, was ihre Sorgen, was gerade ihre Lebensschwierigkeiten sind. Wir sind nicht da drinnen und wir haben sie oft gar nicht erlebt. Aber wir haben diesen großen hohen Priester, der das zu tun vermag. Was für eine erstaunliche Antwort hier von diesem Hiob. Zunächst betont Hiob in der Situation noch die Liebe und die Gnade Gottes, wenn er sagt, der Herr hat gegeben. Der Herr, der hat mir das alles geschenkt, was ich vorher hatte. Es ist eine Gnade Gottes, dass ich das alles besitzen durfte. Und wenn dieser große Gott mir das alles gegeben hat, das sagt Vers 21 in der Mitte, dann hat er auch das Recht, das wieder zu nehmen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Bei all diesem sündigte Hiob nicht und schrieb Gott nichts Ungereimtes zu. Was für ein gewaltiges Zeugnis, das dieser Mann hier ablegt. Und gleichzeitig zeigt es, was der Teufel für ein Lügner ist. Denn all diese Punkte, die er vorher behauptet hat, die sind hier nicht eingetroffen. Obwohl Gott seine Hand der Umzäunung, ja, diese Einzäunung seiner Person und seines Hauses ein klein wenig gelockert hat. Nun, wir kommen noch kurz zu dem zweiten Kapitel. Es beginnt ja ähnlich. Ich brauche zu diesen ersten Versen vielleicht nicht viel zu sagen. Es ist wieder eine Situation plötzlich im Himmel. Sie findet später statt. Wie viel Zeit dazwischen vergangen ist, das wissen wir überhaupt nicht. Schweigt Gott zu. Es geht hier nicht um Zeiten in diesem Buch. Ja, wenn das Gott wichtig gefunden hätte, dann hätte er uns ganz genau hier hingeschrieben, welcher Zeit Hiob lebte. Hätte er uns ganz genau irgendwas über parallel lebende Könige mitgeteilt. Gott hat uns hier ein zeitloses Buch gegeben. Ein Buch, das zu jedem Zeitpunkt top aktuell ist. Und was uns im Endeffekt ein klein wenig beschreibt, was hier auf dieser Erde und was dort oben im Himmel passiert. Und so hat Gott uns auch jetzt nicht gesagt, wie viel Zeit vergeht, sondern nur, dass es ähnlich ist. Wieder kommen die Söhne Gottes. Und wieder kommt der Teufel mit dazu. Und stellt sich einfach wieder mit in ihre Mitte. Sogar um sich vor den Herrn zu stellen. Ganz bewusst davor. Und wieder beginnt der Herr dieses Gespräch. Woher kommst du? Wir hatten das. Der Teufel antwortet gleich. Und der Herr sprach, als wenn er das nicht mitbekommen hätte, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Weißt du noch, was du mir vorher in Kapitel 1 gesagt hast? Jetzt zeige ich dir mein göttliches Urteil über ihn. Und es ist sogar bewiesen in dem Leben von Hiob. Denn seinesgleichen ist kein Mann auf der Erde, vollkommen und rechtschaffen und gottesfürchtig und das Böse meidend. Und noch hält er fest an seiner Vollkommenheit. Obwohl du mich gegen ihn gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verschlingen. Es ist vielleicht manchmal wirklich schwer zu verstehen, dass diese Prüfung, die es hier gibt, dass die nicht nur Gott zugelassen hat, sondern dass Gott im Endeffekt hier auch der Handelnde zu Beginn gewesen ist. Das entbindet natürlich, ich muss das noch mal kurz einführen, das entbindet natürlich keine einzige Person auf dieser Bühne hier von ihrer persönlichen Verantwortung. Auf der einen Seite ist es der Teufel, der hier der Auslöser anschließend war. Und dafür wird er auch bestraft werden. Ja, wir haben das in 1. Mose 3, da finden wir eigentlich dieses Prinzip schon zum ersten Mal im Garten Eden. Denn das anschließende Gericht, das setzt sich ja aus zwei Teilen zusammen. Das erste ist im Endeffekt, dass es ein Gericht über diese Schlange, hier in dieser Form ist das ja hier, der personifizierte Satan ist. Ja, weil du dies getan hast, sollst du verflucht sein. Und so weiter. Also auf der einen Seite wird der Teufel seine Strafe bekommen für das, was er getan hat. Aber dann müssen wir nicht meinen, dass zum Beispiel die Sabäer unschuldig sind in Vers 15. Dass man sagt, naja, sie wurden ja gedungen durch den Teufel und deswegen haben sie diese Handlung getan. Oder die Chaldäer in Vers 17, dass die jetzt ohne Schuld wären vor Gott. Also auf der einen Seite habe ich den Teufel, der an diesen Herzen dieser Menschen, dieser Völker gearbeitet hat. Die haben dann auf diese Stimme des Teufels gehört und haben diese schrecklichen Sünden hier getan, was hier beschrieben wird. Und dafür werden sie auch von Gott zur Verantwortung gezogen werden. Es kann also niemand vor Gott sagen, naja, dass ich das und das getan habe, das lag nur an dem Teufel, dass er so viel Einfluss auf mich hat. Dann wird Gott sagen, sicherlich, ich habe dem Teufel mal etwas freie Hand gegeben. Aber du hättest doch nicht auf die Stimme des Teufels hören müssen. Du hättest doch nicht das tun müssen, was der Teufel dir einflüstert. Auf der einen Seite war es sicherlich der Teufel. Und er kriegt dafür auch die gerechte Strafe. Und gerade für ihn ist der Feuersee bereitet worden von Gott. Aber du und ich, wir haben unsere eigene Verantwortung. Und wir werden auch von Gott entsprechend belohnt oder gestraft werden für das, was wir hier auf dieser Erde tun. Jeder Mensch hat für sein Tun seine persönliche Verantwortung vor Gott. Die Sabäer genauso wie die Chaldäer. Und die genauso wie du und ich für das, was wir hier machen. Aber um dieses Thema geht es hier in diesem Buch nicht. Das ist das, was Gott hier an dieser Stelle überhaupt nicht behandelt. Sondern hier wird mehr die Geschichte beschrieben, wie sie ist. Und nicht so sehr das Gerichtshandeln Gottes, was ganz sicherlich auch passieren wird. Und so passiert das eben hier noch einmal. Es gab also keinen Grund. Es war ohne Ursache, sagt Gott in Vers 3. Ja, der Teufel hat sozusagen gesagt, ist es umsonst? Er hat gesagt, es gibt eine Ursache, dass Hiob sich nicht von Gott lossagt. Und diese Ursache ist die Umzäunung von Gott. Und Gott sagt hier, das ist überhaupt nicht die Ursache gewesen, sondern es war die Liebe Hiobs zu mir, dass er sich nicht losgesagt hat. Es gab also diesen äußeren Grund nicht. Und der Satan antwortet dem Herrn und sprach, Haut um Haut. Ja, alles, was der Mensch hat, gibt er für sein Leben. Jetzt möchte der Teufel Hiob selbst direkt attackieren, nämlich mit dem, was für viele Menschen das wertvollste Gut ist, nämlich ihre Gesundheit. Und dann sagt er in Vers 5, aber strecke einmal deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an, ob er sich nicht offen von dir lossagen wird. Und er sprach zum Satan, siehe es in deiner Hand, nur verschone sein Leben. Wieder gibt es eine Grenze. Satan, ich gebe dir etwas freie Hand. Du kannst Hiob seine Gesundheit nehmen, aber sein Leben, das nimmst du ihm hier nicht. Noch einmal, das wusste Hiob nicht. Hiob war nicht bei diesem Gespräch dabei, was uns hier beschrieben wird. Das erfahren wir, weil das Gott hier hat aufschreiben lassen. Das erfahren wir viele tausend Jahre später, nachdem das alles geschehen ist. Hiob wusste das nicht. Hiob wird jetzt in Vers 8 sterbenskrank. Das ist das, was hier steht. Diese Geschwüre und wovon es geht, es ist eine Krankheit, die zum Tode führen kann. Dieser Mann ist hier todkrank und rechnet vielleicht sogar damit, dass er sterben muss. Er wusste ja nicht, ich sage das nochmal, dass Gott dem Satan diese Grenze aufgesetzt hat. Das wissen wir jetzt, aber das wusste Hiob nicht in dieser Lebenssituation. Und wir wissen es doch eigentlich auch nicht, oder? Wenn uns eine Krankheit trifft, die ein tödliches Ende haben kann, wir wissen doch gar nicht das Ende dieser Krankheit. Wir wissen es später, anschließend, nach der Krankheit, ob wir noch leben oder nicht. Aber in der Krankheit wissen wir es doch nicht. Hiob wusste es auch nicht. Und das macht diese Sache hier wieder so schwer. Denn man sieht, dass er nimmt eine Tonscherbe, um sich zu schaben, zu kratzen, zu ritzen. Es ist nicht so ganz klar, was damit gemeint ist, aber das waren schon so messerscharfe Scherben, die man hatte, um irgendwie etwas von dieser Krankheit, von diesen Geschwüren zu beseitigen. Es waren bösartige Beulen. Wir wissen nicht genau, was das für eine Krankheit war, aber es wird uns hier gezeigt, dass es wirklich eine lebensgefährliche Krankheit gewesen ist. Und dann kommt die nächste Prüfung. Zuerst diese Prüfung im Endeffekt, die er an seinem eigenen Körper hatte in dieser Situation. Und dann kommt seine Frau. Die sprach zu ihm, hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Sage dich los von Gott und stirb. Sie war ja auch keine Hilfe, obwohl sie ihm eigentlich eine Hilfe hätte sein sollen. Das sagt ja 1. Mose 3 und 2, ja, dass Gott dem Mann die Frau als eine Hilfe, als eine Gehilfin gegeben hat. Nun, ich will das hier gar nicht verurteilen. Ich will hier gar nichts darüber sagen, was die Frau in dieser Situation gesagt hat. Rein menschlich ist es sicherlich zu verstehen, wenn sie ihren schwerkranken Mann da sieht, wenn sie sich vor Augen hält, dass sie alles vorher verloren hatte, was sie besaß. Und jetzt verliert sie vielleicht auch noch das Letzte, was sie hat, ihren Mann. Auch sie wusste ja dieses Gespräch nicht, dass sie ihre ganze Enttäuschung, ihre ganze Mutlosigkeit, Kraftlosigkeit, alles hier zum Ausdruck kommt. Sage dich los von Gott und stirb. Man merkt, was das für eine Krankheit ist, dass sie vielleicht gar nicht mehr sehen konnte, in welcher Form ihr Mann hier litt, wie schrecklich diese Leiden hier gewesen sein müssen. Und er sprach, wir sollen das gut, er sprach, erstmal du redest wie eine der Törinnen redet. Er sagt nicht zu ihr, du bist eine Törin. Das ist ein wichtiger Punkt. Man merkt hier in dieser Situation noch, was dieser Hiob für ein Feingefühl hat. Was hätten wir gesagt? Wir hätten vielleicht gesagt, du Törin. Dann hätte er sie beleidigt. Er sagt hier, du redest wie eine Törin. Das ist ein riesiger Unterschied. Sogar in der Situation, da sieht man noch etwas von dem geistlichen Verhalten und von dem Herzen dieses Hiob. Ja, er greift sie nicht persönlich an, indem er sie beschimpft und beleidigt. Aber er sagt, deine Worte, die du sprichst, die sind nicht gut. Die sind so, wie jemand reden würde, der keine Beziehung zu Gott hat. Das, was damit gemeint ist. Wie eine Ruchlose. Du redest, wie eine der Ruchlosen redet. Wie jemand redet, der keine Beziehung zu Gott hat. Er unterscheidet das sehr gut. Er sagt dann noch einmal, wir sollen das Gute von Gott annehmen und das Böse sollen wir nicht auch annehmen. Und wieder heißt es, dass Hiob nicht mit seinen Lippen, mit seinen Worten sündigte. Hier hätte er zu seiner Frau gesagt, du Törin, dann hätte er mit seinen Worten gesündigt. Aber wenn er sagt, du redest wie eine Törin, dann war das hier die Wahrheit. Es ist keine Sünde. Wenn man merkt, wie feinfühlig er hier mit diesen Worten ist. Es geht ja auch nicht um Wortklauberei. Es geht hier wirklich um einen riesigen Unterschied. Ob ich einen persönlich beleidige oder sage, das, was du gerade gesagt hast, das ist nicht mit den Gedanken Gottes in Übereinstimmung. Das ist ein großer Unterschied. Hiob hat dieses Feingefühl hier. Er sündigte nicht mit seinen Lippen. Und dann kommen die drei Freunde, ohne dass ich jetzt noch auf diesen Charakter dieser Freunde eingehen möchte. Und ich will die Freunde auch überhaupt nicht verurteilen. Hier sowieso nicht. Denn was die machen, finde ich an dieser Stelle außerordentlich. Und ich weiß nicht, ob jemand hier ist, der das getan hat, was diese drei Freunde mit Hiob taten. Ich rede nicht von dem, was nachher ab Kapitel 3 passiert, wenn diese ganzen Worte und diese ganzen Reden geschwungen werden. Ich rede davon, was hier passiert. Diese kamen und die kamen von weit her. Und wir wissen gar nicht, wie sie sich verabredet hatten. Vielleicht war das die Hand Gottes, die sie geführt hat. Vielleicht war das der Geist Gottes. Natürlich wohnte er damals nicht in den, ich sag mal, Gläubigen, wie das heute der Fall ist. Überhaupt nicht. Das ist das besondere Kennzeichen der Gnadenzeit, dass der Geist Gottes in uns wohnt. Aber auch zur Zeit des Alten Testamentes kam der Geist Gottes schon mal auf einzelne Menschen und machte ihnen besonders etwas klar. Vielleicht war es Gott selbst durch Träume, durch Nachtgesichte. Jedenfalls kam jeder aus seinem Ort. Das heißt, die lebten also in völlig verschiedenen Gegenden. Der Eliphas aus Teman, wir wissen gar nicht genau, wo das alles liegt. Dieser Bildad, der Schuchiter oder wie die Fußnote unten sagt, von Schuach. Und Zophar, der Naamatiter, hat nichts mit Naaman zu tun, dann hieß er Naamaniter. Es ist aber hier der Naamatiter, also ein völlig anderes Volk, die gar nichts miteinander zu tun haben. Dann haben sie sich irgendwie verabredet. Das heißt, die kamen aus den verschiedenen Orten, hatten sich irgendwie an einer Stelle getroffen, um ihm ihr Beileid zu bezeugen und zu trösten. Und dann sehen wir, wie krank dieser Mann gewesen ist. Sie haben ihn nicht erkannt. Obwohl sie ihn kannten als einen Freund, aber sie erhoben ihre Augen von fern und sie erkannten ihn nicht. Sie weinten, sie zerrissen jeder sein Gewand und streuten Staub auf ihre Häupter himmelwärts. Und sie saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte. Und das war sicherlich gut, was sie hier taten. Das ist schon etwas, muss ich schon sagen, etwas Bewegendes. Ich weiß nicht, ob jemand hier ist, der schon mal bei jemandem, der ein Freund ist, der vielleicht schwer krank ist, dass er zu ihm hingegangen ist und dass er 7 Tage und 7 Nächte bei ihm gesessen hat. Und dass sie kein einziges Wort redeten, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Ich denke, wir müssen sehr gut unterscheiden zwischen dem, was hier geschieht und was wir anschließend ab Kapitel 3 sehen. Ja, als sie hier saßen, als sie kein Wort miteinander redeten, weil sie die ganze Situation von Hiob sahen, als sie im Endeffekt, ich sag mal, wirklich eine Gemeinschaft hatten ohne Worte, um diesen Mann zu trösten, da war das sicher etwas, was vollkommen nach den Gedanken Gottes gewesen ist. Und das, was sie hier taten, ist sicherlich eine einmalige Sache, die uns hier beschrieben wird. Und was uns wirklich zeigt, was Gemeinschaft und Liebe füreinander bedeutet. Also noch einmal 24 Stunden Tage bei jemandem zu sitzen, der in einer solchen Lebenssituation ist, das ist wirklich schon etwas Erstaunliches. Das taten diese Männer. Und damit ist dieser erste Teil des Buches zu Ende. Ja, der geschichtliche Umriss ist, glaube ich, klar. Es gibt auf der einen Seite diese Gespräche im Himmel. Es wird uns gezeigt, dass wirklich alles in der Hand Gottes ist. Aber dass Gott manchmal auch seine Hand etwas lockern kann. Und dass der Teufel dann ein klein wenig freie Hand bekommt. Und dass der Teufel sofort die größtmöglichen Schwierigkeiten bringt, die er noch bringen kann. Das heißt, er geht immer bis zur äußersten Grenze, die Gott ihm gibt. Das ist das Kennzeichen von dem Teufel. Und dass es dann hier diese Situation auf der Erde gibt, wo uns gezeigt wird, dass es diese Prüfungen gibt. Aber dass man wirklich in der Lage sein kann, in der Gegenwart Gottes zu bleiben und mit seinen Worten und mit seinen Handlungen nicht zu sündigen. Und dass es gut ist, wenn man kommt und wenn man andere tröstet, wenn man im Endeffekt mit ihnen leidet. Das ist ja das, was uns hier beschrieben wird. Denn man merkt ja, sie taten ja das, was ein Hiob auch tat. Sie zerrissen ja auch ihr Gewand. Ja, sie streuten ja auch Staub auf ihre Häupter. Und sie saßen mit ihm auf der Erde. Sie saßen mit ihm in dieser Asche, die Hiob dort ausgestreut hatte. Um dort im Endeffekt mit ihnen zu leiden, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Ab Kapitel 3, das möchte ich noch kurz zum Schluss sagen, da ändert sich alles. Das Erste, was sich ändert, ist, dass der Satan von der Bühne des Geschehens verschwindet. Wir finden ihn direkt in diesem Buch überhaupt nicht mehr. In den Kapitel 1 und 2, da tritt er auf wie einer der Hauptakteure. In Kapitel 3 ist er im Endeffekt von der Bühne verschwunden, als wenn Gott sagen wollte zu Hiob, jetzt stehst du einzig und allein vor mir. Und jetzt bin ich im Endeffekt derjenige, der auch noch etwas mit dir zu besprechen hat. Jetzt geht es gar nicht mehr um die Prüfungen von Seiten des Teufels, die von außen kommen, sondern jetzt ab Kapitel 3, da geht es darum, dass dieser Hiob vor Gott steht und dass auch Gott diesem Hiob zeigen muss, dass auch in seinem Herzen so ein paar kleine Dinge sind, die nicht ganz so gut in seinem Leben sind. Es ist also eine völlig andere Situation als vorher. Und deswegen haben wir ja auch keine geschichtlichen Handlungen mehr, sondern wir haben anschließend Gespräche. Und in diesen Gesprächen wird klar, was in den Herzen der einzelnen Personen ist. Und in diesen Gesprächen wird am Ende auch klar, was das Ziel Gottes ist. Aber das ist natürlich jetzt etwas, was wir heute Abend überhaupt nicht mehr betrachten können. Hier sehen wir diesen Hiob in seiner größten Not, der vom Prinzip her alles verloren hat, der zu diesem Zeitpunkt schwerst krank ist. Und er wird es bis am Ende in diesem Buch, wird sich nichts an seiner äußeren Situation ändern. Erst im letzten Kapitel sehen wir, wie das Ganze dann tatsächlich ausgeht. Hier war das für einen Hiob noch vollkommen unbekannt. Also ich denke, das zeigt uns, was das hier für ein gewaltiges Buch ist, dass es ein sehr praktisches Buch ist und dass es uns zeigt, ja, ich sag mal, wie unser praktisches Leben auf dieser Erde ist. Dass es Prüfungen gibt, dass es Anfechtungen gibt und dass diese Dinge manchmal im Himmel besprochen werden und dass manchmal im Himmel bestimmte Dinge ausgelöst werden, die uns dann treffen. Das heißt nicht, dass Gott gegen uns ist, auch das sehen wir in diesem Buch, sondern dass Gott uns tatsächlich liebt. Aber dass es immer Prüfungen gibt in unserem Leben, sicherlich mit dem Hauptziel, dass wir dem Herrn Jesus ähnlicher werden und dass wir inniger in die Gemeinschaft mit Gott gelangen.